Nur noch 74 Tage. Dann beginnt in Nordamerika die Fußball-Weltmeisterschaft. Und rund um das Schweizer Nationalteam ist es bislang bemerkenswert ruhig.
Ja, wir können euch schon was geben, wenn ihr schreiben wollt. Dann müsst ihr uns das nur sagen.
Das ist die 336. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle, Oliver Gut und Marcel Rohner. Marcel, du hast am Freitagabend das Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland getickert und ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. In der 85. Spielminute steht Ballon d'Or für Florian Wirtz, Ausrufezeichen.
Ich habe gedacht, du hast etwas Schlimmeres rausgenommen.
Nee, ich habe also die ganzen Rechtschreibfehler und so habe ich jetzt mal übersehen und korrigiert. Nein, es geht tatsächlich um den Ballon d'Or für Florian Wirtz.
Ja, ja, ist ein bisschen überspitzt gewesen, aber in dem Moment, das muss der Fall gewesen sein, wo er das vierte Goal macht, wo auch nicht ganz so schön ist wie das dritte, aber doch auch sehr, sehr clever und abzockt gemacht. Und dann ist mir irgendwie nicht mehr schlauer Sieg gefallen.
Ich finde es überhaupt nicht übertrieben, sondern einfach nur angemessen, Thomas. Wir müssen jetzt nicht den großen Florian Wirtz-Podcast hier aufmachen, aber ich finde, so ein Stündchen könnten wir schon über ihn reden.
Ja, nur wäre es jetzt ein Landsmann ist von dir.
Ja, aber das dritte Tor verdient zumindest, nochmal erwähnt zu werden.
Also ich habe das sicher 10-mal geschaut, mindestens. Also das, ich meine, es ist ein unfassbares Goal. Vor allem einfach, weil, wenn du siehst, der macht es aus dem Stand raus. Mhm. Und er könnte ja ein bisschen mehr angeben hinten drin, als er das gemacht hat, oder? Ja, er würde jetzt nicht sagen, dass er es genau so hätte wollen. Aber wenn er jetzt gesagt hätte, ich kann es so wollen, dann hätte ich ihm das sofort geglaubt. Weil du siehst, wie er schaut. Und er will das genau. Und wenn es ist, also ich weiß nicht, was jetzt muss passieren, dass es ein schönes Goal gibt, das Jahr, das weiß ich jetzt nicht gerade. Man kommt mir nicht viel in den Sinn. Aber das ist einfach fantastisch. Und er hat einfach seine unglaubliche Leistung mit dem noch krönt. Ich meine, nur schon der zweite Pass zum Goal, zum 2-2 vom Gnabry. Ich meine, wie er dort gerade reagiert, wie er das genau sieht, wie er muss spielen. Das ist einfach sensationell.
Und der kurft ihn so genau schön in die Laufbahn rein.
Absolut perfekt timed und alles zusammen.
Und dann Flanke beim Ersten von den Deutschen. Also auch, ja. Oder muss dann schon mal noch so kommen?
Ganz genau, ja. Und die vierte ist dann irgendwie, wie soll ich sagen, ja... Für den Wirtz war das noch so ein Kinderspiel irgendwie. Also einfach wie im Training haut er den Böllen in Ecken hinterher. Ja, das war eine grossartige Leistung vom Wirtz. Und jetzt hast du gesehen, warum man das Liverpool so viel Geld gezahlt hat. Und du hast jetzt auch gesehen, wie gut das der ist, wenn er sich wohlfühlt, wenn rundum etwas funktioniert. Also zumindest in der Offensive hat vieles funktioniert bei den Deutschen. Die Defensive ist wieder ein anderes Thema. Und in Liverpool hat er halt einfach eine Baustelle. Die ganze Mannschaft ist eine einzige Baustelle. Und dann kommst du in so eine Mannschaft rein, hast den Druck vom Preis. Auch wenn er sagt, das macht mir nichts aus. Ich glaube ihm das vielleicht sogar. Aber gleich die Öffentlichkeit, alle Experten, die nehmen natürlich den Preis zum Anlass, über Wahnsinnserwartungen zu haben, der junge Mann. Und dann macht das halt auch sicher etwas mit dem. Und dann bist du in einem neuen Land und. Ja, und jetzt siehst du aber, was der einfach wirklich kann. Und das ist kein Zufall. Meine, das hat er in Leverkusen, wo sie das Double gewonnen haben, den ganzen Saison lang gezeigt.
Für alle, die nicht wissen, warum wir gerade so lange über Florian Wirtz reden. Die Schweiz hat am Freitagabend das Länderspiel gegen Deutschland mit 3-4 verloren. Florian Wirtz hat 2 Assists, 2 Tore geschossen. Und Olli, die Schweiz verliert mal wieder, nachdem man ein Jahr lang schön ungeschlagen durchs Leben gegangen ist, aber ist natürlich auch der stärkste Gegner, nachdem man in der Nations League zuvor 24 gegen Spanien verloren hat zuletzt.
Ja, und es ist ein Testspiel. Also du weißt ja am Ende nicht genau, was du alles wirklich hast wollen testen. Ich meine, du hast sicher auch gemerkt, dass die Wechsel, es haben ja glaube ich 11 Wechsel können machen, wenn es mir recht ist, dass das etwas ausmacht, dass dann nicht mehr alles gleich gut funktioniert wie vorher. Und es ist Deutschland, ja klar, das ist eine Qualität auf dem Platz. Also weißt, wenn du sagst, der hätte das so machen, dann wird es. Ja, natürlich hätte er das so machen. So machen wollen sie noch viel, wenn sie von dort schiessen, oder?
Ich will auch so, ich will auch jedes Mal so ein Tor schießen, wenn ich von da schieße.
Du schießt ja dann, du denkst nicht, ich gehe, also ich schieße jetzt den Ball zumindest aufs Goal, sondern du,
es probiert es einfach niemand. Oder
ja,
sehr,
es probiert es schon gewiss, aber der Ball fliegt dann halt irgendwo an. Wird auch beim Wirtz wieder einmal irgendwo anfliegen, wenn er das wieder probiert. Aber je mehr Qualität, desto wahrscheinlich dass es dann halt auch öppen mal so kommt, wie es jetzt gekommen ist mit dem Goal. Und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Murat Yakin seine Mannschaft wegen dem irgendwie schockiert ist, dass sie 3-4 verloren haben. Ja, generell, ich meine, ich muss zugeben, ich habe die Zusammenfassung geschaut von dem Match, weil ich am Jassen war an dem oben, schon lange geplant.
Das sind Prioritäten.
Wir haben aber ein Bildschirm dabei gehabt.
Wertvolle Information gesetzt, muss ich sagen.
Ist gut nicht beim Jassen.
Das kann man so nicht sagen, aber ich davor, es war ein Turnier in der vorderen Hälfte. Was wollte ich sagen, wegen dem Match und der Auswirkung, einfach generell bei beiden ein das Gefühl gehabt, also es ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk darauf gelegen, dass man möglichst nichts zulässt und keine Gegengol bekommt. Das hast du, glaube ich, auf beiden Seiten so ein festgestellt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, Akanji war schon mal souveräner gewesen. Also,
ich glaube jetzt nicht, dass der Schlotterbeck die zwei Feldpässe gespielt hat, nur weil es jetzt ein Freundschaftsspiel war und er gedacht hat, ja, schenke ihm mal den Schweizer 2 Goal. Glaube ich jetzt nicht. Und gewisse Sachen bei der Schweiz hast du halt gerade in der ersten Halbzeit schon gesehen, wie es holpert beim Hin- und Rausspielen, wenn der Kobel zum Elvedi und Elvedi zum Wittmer, also ich meine, das ist dann x-mal, ist das also, muss ich sagen, hauen gescheiden den Böllen weg, weil ich könnte es eh nicht. Oder? Also das ist dann auch nicht nur, weil es jetzt ein Freundschaftsspiel war, haben sie es extra nicht können. Sondern es ist einfach ein grundsätzlicher Mangel, ein spielerischer Mangel auf dieser rechten Seite, wenn dich der Gegner unter Druck setzt.
Und man kann sagen, Marcel, das ist ein Testspiel wahrscheinlich für dann die erhoffte spätere Turnierphase bei der WM, wenn dann spielerisch stärkere Gegner kommen als in der Gruppenphase. Und auch so ein bisschen der Testlauf, um zu sehen, wie ist es eigentlich, das, was Thomas sagt, wenn der Gegner uns früh stresst und wie ist es eigentlich, wenn Remo Freuler und Granit Xhaka uns nicht so sehr zur Verfügung stehen, weil da immer ein Gegner dabei ist.
Voll. Also ich glaube, im Fall allgemein so die Niederlage ist ja so ein bisschen einkalkuliert. Sonst hätte Murat Yakin ja nicht so viel gewechselt. Und es war ja wirklich klar gewesen, dass nach der Pause, wenn du 11 Spiele kannst wechseln, dass das eh nicht mehr so verhebt. Und dass du dann so ein bisschen in eine Niederlage laufst, das ist ja absehbar gewesen. Und ich finde,
muss man zumindest auf der Rechnung haben.
Ja, genau. Ja. Und ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde, das macht auch total Sinn, dass er mal eine Halbzeit mit dem Yashari zum Beispiel probiert. Also ich finde das jetzt nicht verwerflich. Und ja, eben. Und wie Oli gesagt, es ist immer noch Deutschland. Wobei, man muss ja sagen, die Schweiz war viermal ungeschlagen gegen Deutschland vorher. Also man ist da schon auf einem höheren Niveau.
Wobei sie jetzt mit dem 4-3 also gut bedient ist, die Schweiz. Also mit dem
3-4. Mega,
also
es hätte auch viel mehr können.
Ja, also ich meine, die Deutschen müssen vor der Pause schon 2 Goal mehr haben. Und sie haben nach der Pause, also wenn x Chancen, also wenn es 6-7 Goal sind für die Deutschen, kann sich kein Mensch beklagen.
Nein,
also
aber jetzt, was meinst du, das hat Murat Yakin wirklich auch in Kauf genommen. Also ich glaube, er hat schon in Kauf genommen, dass es halt 4 oder mehr Gegengol könnte geben mit dem ganzen Gewechsel.
Thomas, kann man sagen, die größte Erkenntnis, auch wenn sie nicht wahnsinnig bahnbrechend ist, ist, dass Murat Yakin seine Mannschaft hat und dass an der Mannschaft eigentlich, wenn alle fit bleiben, wenn nichts mehr passiert, dass da eigentlich auf so gut wie allen Positionen, vielleicht auf einer, anderthalb Positionen, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu rütteln, wenn es jetzt in die EWM geht im Sommer.
Absolut richtig. Und es ist höchstens mal so eine taktische Variante, die man könnte mal während einem Match ändern. Wenn jetzt einfach alle gesund bleiben, also der Vargas muss sicher noch wieder fit werden. Der war jetzt ja gar nichts am Freitag. Also er muss einfach wieder in die Form kommen, wo jetzt ein Endoi beispielsweise am Freitag war. Und, aber sonst ist die Mannschaft ist also quasi wie in Stein gemeißelt und du hast es jetzt am Freitag halt wieder gesehen, wenn er nicht sein grösstes Länderspiel gemacht hat, wenn der Xhaka nicht auf dem Platz steht, dann passiert halt einfach etwas und dann spürst du auch, dass der Freuler nicht, also das ist zumindest mein Eindruck, dass der Freuler nicht die gleiche Wirkung hat, also dass der Freuler braucht den Xhaka auch, damit er sich entfalten kann und damit er mutig sein kann, damit er Böllen abfangen kann, wie die zweimal jetzt am Freitag. Also das ist dann schon auch ein Unterschied. Und das ist einfach, also die Mannschaft steht und fällt, ist klar, keine grosse Erkenntnis, steht und fällt halt einfach mit ihrem Captain.
Und Olli ist ja schon bemerkenswert, auch wenn es alle wissen, aber vor allem in der Anfangsphase Deutschland extrem überlegen und dann hat Granit Xhaka irgendwie so ein bisschen angefangen und ist extrem bemerkenswert, wie scheißegal es ihm einfach ist, wie viele Leute gerade um ihn rumstehen und wie wenig Platz er hat. Also es braucht ihn wirklich, um überhaupt da rauszukommen aus der Situation.
Ja, und das ist etwas, was ihn schon zu einem sehr, sehr, sehr speziellen Spieler macht, oder? Also da gibt es nicht viel auf der Welt, auf der defensiven Mittelfeldposition, wo die gelassen hat. Natürlich auch die Ballbehandlung, die Sicherheit, alles mitbringen. Ich mag mich noch erinnern, als er noch bei Gladbach war, als Junge, jetzt mal so ein Match gegen deine lieben Bayern in München, wo glaubt dann Gladbach das erste Mal seit langem wieder mal in München gewonnen hat. Und dort war es noch ein extremer gewesen. Also hat München auf ein Goal gespielt. Aber sie haben immer, wenn Gladbach den Ball irgendwo erobert hat, im eigenen Drittel gerade den Granit gesucht. Und dann ist halt zwei, dreimal etwas so Vernünftiges gekommen. Also ist auch, er hat keine Fehler gemacht, aber so Vernünftiges gekommen, dass am Schluss eben Gladbach die Goal schiesst in den Konter. Ja, da steht er schon ganz, ganz weit oben, weltweit.
Es ist wie wenn es will. Also er sucht wie das Getümmel, damit man ja, der Böhle muss dort hinspielen, damit er ja kann zeigen, ich kann es dann übrigens, ich kann mich lösen. Also er genießt es auch irgendwie. Vielleicht tue ich jetzt ihm etwas unterstellen. Aber das spricht natürlich für die, was der Ori angesprochen hat, das unfassbare Selbstvertrauen, wo der hat.
Und das ist ja genau das, was eben, sorry, mit dem also was sich auf den Freuler wahrscheinlich so ein bisschen
positiv auswirkt.
Ja, genau, oder? Dass du weißt, einfach, dass du einen neben dran hast, wo die Ball hebt, wo dir Sicherheit gibt, wo der ganze Mannschaft Sicherheit gibt. Und gerade ihm, wo eigentlich immer am nächsten steht, ist das wahrscheinlich am wichtigsten.
Ihr habt es angesprochen. Man hätte 11-mal wechseln können. Murat Yakin hat sich extra dafür eingesetzt und Julian Nagelsmann hat dann am Tag vor dem Spiel gesagt, ja, die Bitte aus der Schweiz ist zu uns gekommen und er findet es dann eigentlich blöd, das abzulehnen. Das soll ja jeder machen, wie er will. Und Thomas, es ist dann wirklich, sind alle Feldspieler sind ausgewechselt worden und man hat so ein bisschen gesehen, wie so Murat Yakin, glaube ich, versucht, so das Team um sein Stammteam mal so ein bisschen was auszuprobieren. Das groß angekündigte Experiment von ihm war ja, Dennis Zakaria irgendwie in die Mannschaft zu integrieren, damit er ihn auch noch auf dem Platz haben kann, neben Granit Xhaka, neben Remo Freuler. Und dabei rausgekommen ist Dennis Zakaria, der Rechtsverteidiger.
Ja, es ist natürlich offenbar inspiriert von der Rolle von Kimmich bei Deutschland, vom Soboschlei, Dominik Soboschlei bei Liverpool.
Federico Valverde hat auch noch gedacht, also die Messlatte schön tief
Valverde, gehalten. Ein sehr gutes Beispiel, Valverde. Das ist offenbar einfach dann der taktische Kniff, den er sich jetzt da ausgedacht hat für den Zakaria. Ich habe irgendwo gelesen, es sei vielversprechender Test gewesen. Und da muss ich sagen, da brauchst du schon so viel Fantasie, um zu dieser Meinung zu kommen. Es ist genau nicht gelungen, natürlich. Weil es ist auch schwierig in dem Umfeld, wenn alles verändert ist, der grosse Chef nicht mehr rum ist, der Gegner besser ist und Druck macht, dann ist es nicht unbedingt gerade sehr einfach, in so eine Rolle hineinzufinden, wo neu ist für den in dieser Mannschaft. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Länderspiele der Zakaria inzwischen gemacht hat. Irgendetwas in den 60ern rein.
62 Länderspiele.
Danke, Marcel. 62 Länderspiele. Und ich weiss, ich habe sehr viele Länderspiele von ihm, von den 62 gesehen, im Stadion. Und ich weiss nicht, wann er je einmal wirklich eins gemacht hat, wo er überzeugt hat, wo er der Zakaria war, wo ihm der Ruf vorauseilt aus dem Club. Jetzt gab von Monaco, wie er super soll sein als Captain und überhaupt. Erinnert mich immer an Celestini.
Das ist mir echt durch den Kopf. Ja,
ja, das ist das Paradebeispiel der Celestini. Oder? Der ist in Frankreich ist er Captain, in Spanien spielt er. Ich glaube, sogar auch noch Captain in Spanien. Und dann kommt er in die Nationalmannschaft und ist einfach nie der Celestini von dem, vom Verein. Und beim Zakaria ist das genau das Gleiche. Jetzt ist die Frage, hat er nicht das absolut 1000%ige Vertrauen vom Trainer, spürt er das nicht? Müsste vielleicht mal eine Chance haben, hier 5 Matches hintereinander zu machen, in einer festen, fixen Rolle? Ja, das ist das Rätsel, das mich da in dem Fall umtreibt.
Und das wird sich wahrscheinlich nicht mehr diametral ändern, oder? Das kann man einfach so Spieler. Eben, der Celestini hat es auch nie geändert, oder? Vielleicht passt auch das System nicht 1:1 oder Mitspieler, wie er sie halt im Club hat. Das ist das Rätsel, das man aber nicht mehr so wird lösen, dass er eine tragende Rolle wird haben. Ich finde es noch schön, dass sie ja eine liebgewonnene Tradition von Murat Yakin ist, zentrale Mittelfeldspieler als Rechtsverteidiger aufzustellen. Wenn es mir recht ist, gegen Portugal war es Redi Milson Fernandes, oder? hat auch gut funktioniert.
Hat sehr gut funktioniert.
Er hat nach dem Spiel gesagt, der Vorteil an defensiven Mittelfeldspielern ist, dass sie ja im Grunde alles können. Also dass man die halt nur mal rumschieben kann.
Achtelfinal-WM Katar zum Vollständigkeit halber.
Du hast halt einen super Spieler, aber hat einfach kein, also er ist ja ein guter Spieler, hat einfach keinen Platz in dem Mittelfeld mit dem Freuler und dem Xhaka. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie völlig in die Hose gegangen ist. Es war eine mega blöde Halbzeit, um es irgendwie zu testen, weil irgendwie die Schweiz hat ja in der zweiten Halbzeit vorne nicht mehr mega viel gemacht. Darum hast du gar nicht können testen, wie funktioniert das jetzt, wenn er dann in die Mitte zieht und sich irgendwie an den Angriff beteiligt und so. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er per se irgendwie schlecht verteidigt hat oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Experiment schon gescheitert ist.
Und ich glaube, das Experiment an sich ist ja ausgelegt für Gegner, die nicht spielen wie Deutschland, sondern wo man den Ball selbst am Fuß hat, wo man Raum hat, wo man einfach dann plötzlich mit Freuler, Xhaka und Zakaria drei Spieler im Zentrum hat, die das auslösen können.
Wieso machst du den Test genau gegen so einen Gegner? Ja,
weil nicht mehr allzu viele Tests bleiben.
Machst du das gegen Jordanien dann nochmal?
Ja, ist ja nur Jordanien, genau.
Und man muss ja sagen, er hat es so oft angekündigt, er hat so oft gesagt, jetzt will ich es machen und dann ist das dazwischen gekommen, hier eine Verletzung, da ging es wieder nicht. Also es ist jetzt nicht, dass er jetzt plötzlich in der Phase jetzt auf die Idee gekommen wäre.
Ich zweifle einfach noch, dass das wahnsinnig genial rauskommt, wenn man das noch zwei, dreimal probiert, aber wir werden es gesehen.
Die Schweiz bestreitet jedenfalls morgen noch das zweite Testspiel in Oslo gegen Norwegen. Gucken wir, wie es da aussieht, was es da für Experimente gibt. Aber wir haben euch gefragt, was ihr für Fragen habt zum Nationalteam, zur WM, die ansteht. Und es sind ganz viele Fragen gekommen. Ich habe die so ein bisschen geordnet. Und überraschenderweise sind ganz viele Namen gekommen. Was ist mit dem? Kommt der noch mit? Was ist eigentlich mit dem? Wieso ist der nie dabei? Ich habe gedacht, so ein paar habe ich mir mal rausgepickt, um zu gucken, also was eigentlich mit den Spielern ist. Und Olli, ich muss mit dir anfangen. Der Name Dominik Schmid,
jawohl.
Captain Future, der Schweizer Nationalspieler von dir. Also ist ja auch Schweizer Nationalspieler.
Ist ja von mir schon so bezeichnet.
Also Frage hast du geschickt, oder?
Genau. Ja, die kommt von mir, das ist richtig.
Ja, es sind also tatsächlich, ich weiß, es ist, glaube ich, im zweistelligen Bereich die Fragen, wo ist Dominik Schmid, was hat er verbrochen, warum ist er nie dabei? Olli, realistisch, siehst du in dem Team einen Platz für Dominik Schmid?
Ein Dominik Schmid in der Meisterform hätte theoretisch in diesem Team schon einen Platz oder zumindest einmal der ein oder andere Versuch verdient. Dass das nicht passiert ist, zum Teil ist es auch blöd gelaufen. Also er war, glaube ich, auch schon zur Unzeit verletzt gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich glaube, zweimal schon aufgeboten gewesen,
oder? Ja, und hätte dann irgendwie nicht können gehen, glaube ich. Ich glaube, das Thema ist gegessen. Also er wird ja auch nicht jünger. Er wird auch nicht mehr Linksverteidiger, der dann irgendwie sagt, hey, mit dem sind wir richtig super auf der linken Seite. Das kann man sich schwerlich vorstellen. Er hat ein Niveau, wo man im internationalen Spiel könnte zutrauen könnte, wenn er in Form ist. Aber ich glaube, er hat auch abgeschlossen. Also er hat ja im letzten Interview, das wir mit ihm hatten, auch selber gesagt, seine neue Antwort sei jetzt kein Kommentar zu dem. Und hat ihn aber schon durchblicken lassen. Also,
was natürlich überhaupt keine Antwort ist, kein
Ja, er
Kommentar.
Hat ja schon alles gesagt. Vielleicht müssen wir mal noch internationale Erfahrungen sammeln. Die haben wir jetzt inzwischen auch, also mit dem FCB. Und ich glaube, das ist einfach nicht der Spielertyp, wo der Murat Yakin jetzt besonders draufsteht.
Das ist der entscheidende Punkt. Das ist einfach eine Ansichtssache. Wenn es ein anderer Trainer ist, ein anderer Nationaltrainer, der hat vielleicht den Arm gefressen am Schmid und dann spielt der Schmid Match für Match oder ist mindestens immer dabei. Das gibt es halt einfach, dass ein Trainer irgendwie nicht hundertprozentig überzeugt ist oder nicht, ja, ihn einfach nicht in seinem System sieht. Das kann passieren.
Und es gibt ja noch schönes Gegenbeispiel, wenn es um Murat Yakin und um Spieler vom FC Basel geht, also es hat sicher nicht, auch nicht mit der Super League per se zu tun, auch wenn natürlich eher aus der ausländischen Liga die Nationalmannschaft sich zusammenstellt. Aber es gibt ja das Beispiel Fabian Frey vor der WM Katar, oder? Und da hat man sich jetzt auch nicht Mengen Nationaltrainer können vorstellen, die auf die Idee kommt, der damals, was ist er gewesen, 34, hat jetzt jemand geschätzt, nochmal zu reaktivieren. Aber der Murat Yakin hat dort eher den Narren gefressen dran und hat das gemacht.
Er hat halt wie einfach auch überhaupt keinen Bedarf. Also der Rodriguez spielt immer, ist nie verletzt. Dann hast du den Muheim, der immerhin Stammspieler ist in der Bundesliga. Du hast einen Sascha Britschke, der zwar Rechtsverteidiger ist, aber auch Stammspieler in der Serie A, kann Linksverteidiger spielen, hat das auch schon gemacht. Und dann ist es aus der Super League vielleicht einfach schwierig. Ich glaube, der Bedarf ist halt einfach auch nicht so rum. Obwohl ich finde, ja, eben, Dominik Schmid in der Meistersaison, finde ich auch, hätte man sicher mal Chancen geben können. Aber ich glaube, es langt nicht.
Spieler aus der Super League. Thomas, siehst du irgendwen, der ins Kader rutscht? Wir haben in den letzten Wochen Alessandro Vogt angesprochen, da waren wir uns eigentlich einig. Alvin Sanchez sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Es sind noch so Namen gekommen. Adrian Bayrami, der hat ja auch kürzlich mal gespielt. Joel Montero hat jetzt gerade als zweite Sturmspitze gespielt, hat getroffen gegen Deutschland, wäre natürlich auch noch einer. Siehst du, abgesehen von Vogt und Sanchez, jemand aus der Super League, der noch reinrutschen könnte?
Nein, also spontan nein. Natürlich, es gibt ja so Stimmen, die sagen, Matteo Di Giusto. Und Admir Memedi hat sich auch in einer letzten Sendung bei Blue ordentlich aus dem Fenster gelehnt und gesagt hat, es liegen Welten zwischen dem Montero oder zwischen dem Di Giusto und dem Montero. Also einfach, dass er Di Giusto viel, viel höher einstuft als der Montero, aufgrund von seinen Scorerpunkten mit Luzern. Ich habe dann an mir geschrieben am Freitagabend, Gruß von Montero, nachdem er das Goal geschossen hat. Also ein ziemlich gutes Goal, muss man sagen. Also wirklich überzeugend und ansatzlos auch. Also das sind 18, 20 Meter.
Es ist wirklich, als hätten schon alle gewusst, Joel Montero kommt rein auf eine Position, die eigentlich so nicht spielt, hat genau eine Chance und haut den wirklich mit aller Überzeugung rein. Das, was man halt von ihm kennt.
Genau, ich meine, das ist ja auch noch abgeschrieben, noch schnell als Klammer bemerkt. Das war auch noch das Bemerkenswerte von dieser Schweizer Mannschaft. Sie schießt dreimal aufs Goal und macht 3 Goal. Also das wird auch nicht in jedem Match passieren. Das muss sich auch bewusst sein. Darum muss sie auch viel, viel besser verteidigen, als sie das gemacht hat am Freitag. Klammer zu. Nein, also mein Sanchez, das ist mit mir nicht eine Sekunde darüber diskutieren, dass der das Kader gehört. Alessandro Vogt habe ich mich dafür ausgesprochen. Ob es lange führen, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber dem würde ich so eine Chance würde ich ihm gönnen, hätte sie auch verdient. Montero, ja, das ist klar, der ist sicher vor dem Vogt, weil der Jakin halt einfach auch in dem etwas sieht. Das sieht er halt einfach im Moment als wie sagen wir so schön, Backup vom Imbolo, solange der Zeki Amduni verletzt ist.
Und hat natürlich den Vorteil, dass er vorne und auf den Seiten spielen kann. Also er deckt mehr Positionen ab als Alessandro Vogt.
Genau. Ich meine, klar, der Zeki Amduni wäre einer, der sicher dabei wäre, wenn er fit wäre. Ist jetzt das halt einfach leider nicht nach seinem Kreuzbandriss. Aber sonst, ich glaube, die Zeit für die Giusto, das wird nicht mehr lange.
Ja, und das wird vielleicht schon mal irgendwann ein Aufgebot geben, aber wahrscheinlich nicht eine grosse Länderspielkarriere, oder? Also,
nein.
Es gibt doch auch so Spieler, jetzt blättere ich weit zurück, Thomas wird sofort sagen, jawohl, kenne ich.
Ich weiss, wie
er Torschützenkönig Rainer Bieli.
Ja gut, ich hätte jetzt gemeint, du mit dem Dario zu weil der mal bei Basel war. Ja.
Jetzt muss er kurz zumindest ein Jahrzehnt nennen,
damit Thomas ist in den 90er Jahren Torschützenkönig gsi. Ich weiss nicht, hat er ein Länderspiel gemacht?
Nein, kann man es nicht vorstellen.
Ich glaube nicht, oder? Viele sind sonst sicher nicht. Also die funktionieren auf einem gewissen Level irgendwie überdurchschnittlich gut, aber bringen irgendwie gewisse Sachen nicht mit, was für das internationale Level braucht.
Der Dario Zuffi ist ein Paradebeispiel. Torschützenkönig mit IB, Heberli. Gibt so Spieler, die halt einfach Super League super sind. Und für den nächsten Schritt lange es dann halt einfach nicht.
Noch schnell, der Rainer Bieli hat keins gemacht. Aber
das weißt du natürlich, weil du seine Karriere intensiv verfolgt hast, damals in den 90ern. Der
Flinker ist am Bildschirm, was mir...
Grosser Fan gewesen. Nein, was soll ich sagen? Ja, mit dem Di Giusto, der grosse Unterschied ist halt ein bisschen Konstanz. Oder bei Montero, es ist so, jetzt hat er 2 Länderspielgoal, 2 schöne, 2 gegen sehr grosse Gegner. Vielleicht ist er einfach einer für die ganz grosse Bühne, wir wissen es noch nicht. Aber wenn er jetzt irgendwie die Leistungen irgendwie reihenweise in der Super League, gut, dann wäre er nicht mehr in der Super League. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Oder du weißt nicht genau, was... Ich habe das Gefühl, so wie rausgesehen, du weißt nicht genau, was du bekommst bei Montero. Und das ist jetzt nicht das Votum für Di Giusto per se, aber es ist so... Darum finde ich es eben noch schwierig, ob er dann wirklich in das WM-Kader gehört.
Wie gross ist der Montero?
So hoch, wie du jetzt deine Arme aufhörst.
Ich bin so, oder?
Wir sehen ja alle jetzt.
Wir sehen alle, ich bin 1,82 m und ich habe die Arme ausgestreckt. Ich
habe jetzt gerade die Finger an der Lampe angeschlagen.
Die 2,50 m hoch ist. Nein, es sind ja die körperlichen Unterschiede. Oder? Und darum, der Imbolo ist kräftig. Also sucht natürlich die Jacke in einem, der die Wucht kann darstellen. Und das ist halt der Montero hinten wieder die Schuster. Und im Mittelfeld hast du dann halt den Sanchez, der von vorne dran ist. Du hast den Rieder. Du hast halt dann auch einen Vargas. Die Positionen sind halt eher schon vergeben. Und dann hat er halt einfach auch immer seine gleichen Leute, die er mitnimmt, wie einen Gibril so oder was. Ja, darum wird es halt einfach sehr eng für die Schuster.
Marcel, du verfolgst die Serie A wahrscheinlich am intensivsten von uns. Atekame, okay. Britschki sind auch so zwei Namen, die genannt werden. Sind jetzt bei der U21 noch dabei. Junge Spieler, aber die wären natürlich auch noch was, die man mitnehmen könnte, als Backup-Position, aber dass die einfach mal dabei wären, oder?
Ja, ich glaube, also das ist ja wie auch der Plan, dass die früher oder später dabei sind. Die sind jetzt ja beide noch mit der U21 unterwegs gewesen, wo ja das Pflichtspiel hatten, im Gegensatz zu der A-Nazi. Und ja, das war ein Krimi gewesen, das 1-0 gegen Färöer.
Meinst du das ernsthaft?
Ja, es war nur 1-0 gewesen. Da muss uns vielleicht froh sein, um den Britschki und Daten kommen. Ich habe das Gefühl, die haben schon beide Chancen, dabei zu sein bei dieser WM. Jetzt auch noch nicht gerade als die grossen Stammspieler. Beim Britschki ist der Britschki ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter als Daten kommen, habe ich das Gefühl, sehe ich jetzt schon als die erste Option zum Widmer. Atekame hat auch schon ein paar gute Matches gemacht, aber ich sehe es den Britschki noch ein bisschen weiter vorne.
Ja, und du hast gesagt, schon noch nicht als Stammspieler, natürlich nicht. Also Thomas hat einem von der letzten Ausgaben mal von Füllmaterial geschwätzt.
Gewohnt dann, positiv genau, hat er sich dann, Füllmaterial aber noch
ein bisschen korrigiert in der Wortwahl. Logisch, also das wären die irgend die Luft dann würden schnuppern, oder? Und nur im Extremfall mehr als irgendwie ein paar Minuten bekämten. Also vielleicht bekämt es mal eine Minute, vielleicht auch nicht. Wobei ich bin dann schon der Meinung, also wenn wir jetzt nochmal geschwind an das Zakaria-Experiment denken, es wäre schon von Vorteil, oder das ist einfach meine Haltung dazu, wenn man einfach jede Position doppelt besetzt hat mit Spielern, die Position gewohnt sind zu spielen. Das würde ich schon anraten.
Ja, das wäre ja auch sicher eine grosse Lehre vom Jakin aus der WM in Katar, wo er mit einem Rechtsverteidiger gegangen ist. Und darum hat er dann das wilde Experiment mit dem Eddie Mills müssen machen.
Aber hat der Chakes noch dabei gehabt, der ja ab und zu Rechtsverteidiger gespielt hat?
Was heisst ab und zu? Also,
Chakes ist auch mehr ein Innenverteidiger.
Ja, aber er hat es auch schon gespielt.
Es sind Mails gekommen, Thomas, auch wenig überrascht mit dem Namen Noah Okafor. Da hat es während der EM in Deutschland ein bisschen geknirscht, gekriselt während dem Turnier. Er hat dann nochmal gespielt in der Nations League 24, aber ist im ganzen letzten Jahr dann nicht mehr aufgeboten worden, was dann dazu geführt hat, dass er sich auch öffentlich geäußert hat. Der Streit soll jetzt beigelegt sein, man hat sich ausgesprochen, er war wieder dabei, hätte eigentlich auch spielen sollen, hat sich dann beim Warm-up aber offenbar verletzt. Aber Noah Okafor, siehst du den in dem Team? Weil es geht ja schon darum, ich will es jetzt nicht Füllmaterial nennen, aber dass man auch guckt, dass man ein Team dabei hat, wo die Chemie stimmt, wo alles während dem Turnier, wenn man so lange aufeinander hockt, passt. Siehst du Noah Okafor in dem Team nach der Vorgeschichte?
Ja, wenn er halbwegs intelligent ist, dann hat er seine Lektion gelernt. Ich meine, das war relativ deutlich, wenn man Jakin mit auf den Weg gegeben hat. Es ist einzig und allein liegt an ihm, weil dass er Qualitäten hat für die Mannschaft. Da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Und dass die Jakin wahrscheinlich ihn auch gern gesehen, als Stellvertreter, ist das besser geworden, wie der Füllmaterial.
Backup
ist auch noch. Ja, es ist unfassbar, der Wortschatz.
Alternativen, zweite Wahl, wir haben ganz viel noch.
Nein, super, danke vielmals.
Wir machen dir hier so einen großen Behälter, dann kannst du dir eins nach dem anderen rausnehmen.
Ist gut. Als Stellvertreter von einem Vargas, von einem Endoi, wenn die mal eine Pause brauchen oder nicht fit sind, dann, das ist, meine, dass der das kann, müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich war beim Herbst mal in Leeds im November und du siehst dann halt schon, was der in so einer Liga rein, wo halt eine andere Anforderung hat wie der Super League, was er auch dort kann, was der für eine Präsenz hat auf dem Platz, was der für eine Wucht kann entfalten. Also nicht über 90 Minuten, der hat jetzt nicht 90 Minuten lang einen Supermatch gemacht dort. Aber du siehst halt einfach schon, was der für ein Tempo kann entwickeln und dass er halt einfach auch mit dem Böhler kann etwas anfangen. Also darum, ganz einfach, es ist einfach eine Kopfsache bei ihm. Akzeptiert er das, dass er nicht der absolute Superstar ist in dieser Mannschaft, sondern halt einfach der Nagelsmann, der deutsche Trainer, würde es als einen Rollenspieler bezeichnen, einfach seine Rollen akzeptiert, dass er Stellvertreter ist von den anderen und nicht gesetzt ist und dass einfach er muss Leistung bringen, dann hat er einfach, dann gehört er in die Mannschaft, also ins Kader.
Er ist offensichtlich auch gewachsen, oder? Jetzt, ich meine, 24 Einsätze in der Premier League diese Saison. Bei Milan ist er immer so ein zwischen Startelf und Ersatzbank gewesen. Wenn er von Anfang an gespielt hat, ist er nicht gut gewesen. Wenn er reingekommen ist, ist er gut gewesen. Bei Napoli hat er gar keine Rolle gespielt. Also, und einer, der auf dieser Position 24 Einsätze hat in der Premier League, gehört eigentlich wirklich in das Team.
Ja, und das ist, glaube ich, im Moment dann schon auch noch ein anderes Kaliber. Als wenn du vorher von Monteiro geschwätzt, der ja logischerweise auch über aussen könnte kommen, auch dort könnte die, sagt die beiden Stammflügel ersetzen. Ich glaube, dann ist aber der Okafor schon noch mal ein bisschen in einem anderen Regal daheim. Und die Schweiz hat natürlich, ich meine, jetzt kannst du sagen, wir haben sehr viele zentrale defensive Mittelfeldspieler gehabt in der letzten Zeit, wo man sich vorstellen kann, dass die in einer Startelf stehen, oder? Aber auf den meisten Positionen hast du eben nicht mehr als zwei, drei, die in dem, ich sage mal, von dieser Qualität sind. Da ist der Unterschied auch zu Deutschland beispielsweise. Oder? Wenn du dort einen hast, der das Gefühl hast, charakterlich passt er vielleicht nicht so gut ins Gefüge oder sorgt vielleicht ein bisschen für Unruhe, dann kannst du dir das viel eher leisten, zu sagen, ja, so gut, dann bleib daheim, als du dort als Schweiz kannst machen.
Unser Hörer Christian hat eine Frage geschickt, die perfekt jetzt hier reinpasst. Er hat nämlich gefragt, warum wird eigentlich Johan Mansambi so wenig beachtet? Und wir haben jetzt ganz viele Namen hier schon reingeschmissen. Mhm. Den Namen Mansambi kein einziges Mal. Mhm. Und Thomas, wenn ich den in Freiburg spielen sehe, wenn ich den jetzt auch im Europacup spielen sehe für Freiburg, habe ich schon das Gefühl, also vielleicht sogar noch, meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen vor Noah Okafor, also die Rolle, die der einnimmt, wenn man guckt, wo der herkommt, wie jung der ist, also der müsste eigentlich schon eine wichtige Rolle spielen, auch als Backup-Stellvertreter, zweite Rolle.
Wenn ich zwei gerade sagen, aber ich wüsste schon, es ist einfach eine Mannschaft, besteht nach wie vor aus 11 und nicht aus, also auf dem Platz.
Aber man nimmt mehr als 11 mit.
Nein, ich sage, darum sage ich auf dem Platz, oder?
Ich habe das Gefühl, der Mansambi wird nicht betrachtet. Es ist einfach schon so klar, dass der irgendwie eine Rolle spielt in diesem Team. Also das ist für mich gar kein Wackelkandidat. Also weißt du, das ist gar keine Frage, dass
der dabei ist. Oder? Er ist ein perfekter Joker, ist nochmal das Wort. Nein, ist perfekt, ein Einwechselspieler. Edeljoker. Also, er hat jetzt am Freitag natürlich den Aussetzer gehabt, den er sich nicht noch einmal erlauben sollte. Ich meine, das ist einfach eine rote Karte, der Schlag gegen den Kimmich. Erstaunlich an dem ist nur, ich habe dann schnell umgeschaltet auf die Deutschen, wie die das dort locker genommen haben. Also so Matthäus, ja, nichts. Oder? Und bei der Schweiz wird geschrauen rot. Und für mich ist es einfach auch dunkelrot. Also das darf er sich nicht noch mal leisten, so etwas. Also das wäre schlecht beraten, wenn er das an der WM würde machen. Aber das hat Marcel völlig recht. Das ist einfach ganz normal. Der ist einfach dabei, fix bei den 26. Weil kannst du den einfach aus dem Stand rausbringen und der funktioniert.
Nikolai hat uns eine Frage geschickt und die geht an Olli und Thomas und er hat lebenserfahren geschrieben. Er hat nicht gesagt alt, er hat geschrieben lebenserfahren.
Nicht viel Material,
genau.
Sondern Alternative.
Genau. Er hat gesagt, er fand schön eine kleine Reise in die Vergangenheit. Olli, du warst nicht in den USA 94.
Nein.
Thomas, du warst da so ein bisschen. Wie war das Turnier damals, also aus Sicht Journalisten, Fans? Es ist natürlich nicht das riesige Spektakel, das es jetzt geben wird. Die Preise waren natürlich anders, aber wie war so Stimmung in den Stadien? Wie war das sportliche Niveau? Wie war das Turnier?
Das ist eine gute Frage, das muss ich sagen. Wenn, was mich mag erinnern, ist an ein hundsmiserables Final. Italien gegen Brasilien. Tot langweilig. Was mich mag erinnern, ist natürlich am Effenberg. Stefan Effenberg, deutscher Mittelfeldspieler.
Ich erinnere mich.
Sein Stinkefinger, der schon gelangt hat, der hat sich die eigenen Fans gezeigt, der schon gelangt hat, dass man ihn heimschickt. Ich mag mich erinnern an den Match von den Deutschen gegen Bulgarien im Viertelfinale, wo sie verlieren. Ja, so, es ist natürlich logisch, die Schweizer Spiele. Ich bin nicht bei den Schweizer gewesen, ich habe dort gegnerische Mannschaften abgedeckt. Es ist natürlich noch alles viel, viel unkomplizierter gewesen als heute. Du hast auch noch Zugang gehabt zu Mannschaften, auch zu ausländischen Mannschaften. Das ist alles noch nicht so ein Problem gewesen oder viel, viel weniger als jetzt. Jetzt ist ja alles derart konzentriert und abgeschottet. Und es ist natürlich dort eine schöne WM gewesen, wie man so gerne sagt, weil es ist einfach um Fußball gegangen. Oder es war nicht eine politische Grossveranstaltung, die es jetzt wird werden, leider. zum Teil war es sagenhaft heiß gewesen. Also ich mag mich an einen Match erinnern in Los Angeles, Mittag um 12 Uhr. In dem riesen Stadion Rose Bowl Pasadena.
Was den Schweizern ja dann auch bevorsteht.
Das ist ohne Dach und auf dem Metallbank gehockt. Bei brütigen Sonnen. Und dann hat man bei Katar immer darüber geredet, es sei viel zu heiß, wir müssen in den Winter gehen. Also dort, ich meine, Mittag um 12 in Los Angeles, viel Vergnügen.
Was Stefan Lichtsteiner da gesagt hat.
Stell dir einmal vor. Nein, es ist über das Niveau, das ist immer so schwer zu beurteilen. Es hängt davon ab, hast du den Match, der vielleicht super war, gerade gesehen, dann beeinflusst das wie das ganze Turnier. Wenn du den Finale nimmst, musst du sagen, es war ein lausiges Turnier gewesen.
Wobei, es war eine coole WM insgesamt. Also so habe ich sie als Fernsehzuschauer daheim erlebt, weil ich meinte, also ist die erste mit der 3-Punkte-Regel beispielsweise, oder? Ich glaube, die auch offside-gleiche Höhe und Rückpass haben wir im 90er noch gehabt.
Jetzt gehst du aber
genau. Es hat mehr Goal gegeben. Weißt du, 90 war ja goalmässig eine Katastrophe gewesen. Und 94 hat es natürlich dann massiv mehr Goal gegeben im Schnitt. Und es hat viel lässige Match gehabt. Der Final, da hast du völlig recht, der gehört allerdings nicht dazu. Aber wenn ich denke, wie Brasilien beispielsweise gegen Holland gespielt hat, das 3-2.
Achtelfinale speziell war Italien. Lass mich schnell studieren. Italien.
Nigeria, wo Nigeria. Sie zuerst auf Land gespielt werden von den Nigerianern.
Nigerianer gehen Funktionäre, gehen schon in die Kabine runter, gehen den Champagner. Wenn sie Champagner köpfen, weil sie einzeln am Führen sind. Und dann kommt noch der Roberto Baggio, der zu seiner Grossform aufgelaufen ist. Und macht noch das 1-1 und in der Verlängerung 2-1. Und die Nigerianer, die haben gelatscht. Also das war vor Boston, das Match.
Der Baggio hat ja gefühlt irgendwie 5-mal das gleiche Goal geschossen.
Genau.
An dieser WM.
Genau.
Irgendwie Haken genau. Vor dem Strafraum und dann kurz vor 16 Meter abgezogen. Geschlänzt rechts unten nie. Maradona darfst du auch nicht vergessen, gell? Ist dann nochmal nach Hause geschickt worden von diesem Turnier. Mit einem positiven Dopingbefund. Ja, das ist übrigens der letzte Dopingfall von einer Weltmeisterschaft. Also ihr seht, der Fußball ist ganz sicher sauber.
Ja, es ist viel passiert, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt. Darum sage ich, man muss ein bisschen Zeit haben, um wieder reinfühlen, weil es ist gleich 32 Jahre her.
Marcel, du bist nicht ganz so lebenserfahren.
Nein, ich hatte tatsächlich noch andere Sorgen gehabt als Fußball.
Hast du schon Sorgen gehabt?
Gar keine einzige Sorge. Nein, da bin ich eineinhalb gewesen. Darum,
ich kann jetzt eigentlich
schon gut, dass er mich da nicht einbezogen hat. Alles gut.
Wann wechselt Mami jetzt endlich meine Windeln? Genau. So die Sorge hast du wahrscheinlich gehabt.
Dafür können wir dich einbeziehen, wenn es um das Turnier jetzt geht. Weil jetzt ist natürlich, Thomas hat schon angesprochen, also die Grundstimmungslage ist natürlich ganz anders. Wenn es damals nur um Fußball gegangen ist, geht's zumindest aktuell sehr, sehr wenig um Fußball. Wir haben eine Frage bekommen von Christian, also mit welchen Gefühlen oder wie guckst du jetzt aktuell auf die WM im Sommer?
Hey, es ist immer das Gleiche. Es war auch in Katar so gewesen oder in Russland. Es gibt immer die Zweifel und die beschäftigen mich auch und die beschäftigen mich oft vor dem Turnier. Darum bin ich jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig voller Vorfreude, wie vielleicht... hat es noch so eine Zwischenphase gegeben. 2006 habe ich zum Beispiel lebhaft mitverfolgt. Das habe ich mega toll gefunden und habe mich auf alles Mögliche gefreut. Und all das drumherum, um die Turniere in letzter Zeit, das dämpft die Vorfreude schon ein bisschen. Ich muss aber schon ehrlich sagen, wenn es dann angefangen hat und die Schweiz, keine Ahnung, kommt irgendwie weit, dann finde ich es dann schon auch lässig. So, also, und das ist für mich jetzt wie nicht anders als vor 4 Jahren in Katar, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es hilft, dass man nicht dort ist. Wenn man es einfach aus Distanz anschauen kann, daheim hocken.
Also wenn man einfach den Fernseher einschaltet, das Spiel guckt und dann wieder abstellt
und nie Nachrichten schaut.
Ja, gegen die 90 Minuten Fußball, die jeweils stattfinden, ist ja nichts zu sagen. Also die werde ich genau gleich schauen, wie ich sie noch an jeder WM geschaut habe.
Aber Olli, du wirst sie auch sehen mit Werbeunterbrechung, mit 3 Minuten Pause. Also auch in den 90 Minuten verändern sich jetzt in dem Turnier ein paar Sachen.
Ja, dann... Ja, also gut, dann wird es vielleicht nicht ganz so lässig. Wir können ja den Wetter darüber, wir werden ja Gelegenheit haben. Ich meine, stell dir vor, du hättest das letzte WM-Finale nicht geschaut. Das wäre bitter gewesen, oder?
Ja,
das wäre nicht zu sehen. Das
ist wahrscheinlich der beste WM-Finale aller Zeiten.
Und also, das war halt in Katar gewesen, das ist nun mal so.
Ja. Nein, es ist einfach so, natürlich, man wird sich auf die 90 Minuten konzentrieren, man wird mit dem Argument schauen, ich lasse mir die Freude am Spiel nicht nehmen. von dem Zeugs rundherum. Aber was wir jetzt nicht können ausblenden, weil das mal, also das ist keine wahnsinnig mutige Prognose, es wird derart vereinnahmt werden von zwei Personen, vor allem von einer namens Trump, wo halt einfach Auswüchse wieder annehmen, wo schlimm sind. Ja, und das, du kannst, ja, was gibt's, was ist die Alternative? Lässt du die Freude nehmen und stellst den Fernseher gar nicht ein? Oder du trotzest halt dem und machst es wie ein Kater, dass du halt am Schluss gleich schaust. Und ja, auch ich werde schauen. Ich werde wahrscheinlich mehr schauen, als gut ist.
Wir haben uns eigentlich vorgenommen für heute, dass wir nur über das Nationalteam reden, über die WM, aber so ganz ohne Super League schaffen wir es auch heute nicht.
Schon ein paar Wochen gegangen und er wäre auf Deutsch gesagt IB weg gewesen. Und mir schaudert es manchmal noch heute, wenn ich daran denke, plötzlich hast du irgendeinen Eigentümer, oder, der sich überhaupt nicht mehr um IB, um die Identität, um die Hunderttausende von Menschen, die IB im Herzen liegt. Es kann so schnell gehen.
Das war Marcel Brühlhardt, der Verwaltungsratspräsident der Young Boys. Und wenn wir über die Young Boys reden heute, Thomas, dann reden wir über eine Geschichte, die nichts mit Sport zu tun hat. Und es hat das Gefühl, es hat so was Seifenopermäßiges. Es passt irgendwie nach Sion, nach Basel, nach Luzern vielleicht. Und zwar geht es darum, dass Marcel Brühlhardt in den letzten Wochen mehrere Interviews gegeben hat. Und er hat da gesagt, vor einigen Jahren wäre es fast so weit gekommen, dass eBay, dass der ganze Club verkauft worden wäre ins Ausland, dass der Club weg gewesen wäre. Jetzt zum Beispiel auch in dem Interview, was wir gehört haben, den kleinen Ausschnitt im Podcast der Young Boys, hatte das nochmal betont. Und es ist aber so, dass wir bisher nur seine Seite gehört haben, die eBay-Seite. Die Seite, die wir nicht gehört haben, ist die des ehemaligen Mehrheitsaktionärs von Andy Ries und dessen Söhnen. Und das haben unsere Kollegen vom Recherchedesk jetzt aufgeschrieben. Und es ist dann schon so, die Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, klingt dann schon ein bisschen anders. Kannst du kurz zusammenfassen, was in der Geschichte jetzt recherchiert worden ist von unseren Kollegen?
Ja, es geht im Prinzip ganz schlicht und ergreifend um einen Erbstreit. Der Andy Ries hat seinen Bruder, den Jöcki Ries, eingesetzt als Testamentsvollstrecker, dass er seine 53% kann verwalten, auch verkaufen. Es ist darum gegangen, wie bestimme ich einen Preis, was hat ein Verein wert. Zum Verein gehört dabei auch ein Stadion dazu, wenn ich nicht ganz falsch bin. Dann sind die Summen immer umgegangen von 140 Millionen. Und wenn du natürlich dann 53% hast und 140 Millionen, ist dann schon einmal ein rechter Batzen Geld. Das sind dann über 70 Millionen Franken. Am Schluss ist es darum gegangen, dass der Jöcki Ries sich die Aktien quasi selber verkauft hat. Die er verwaltet hat von seinem Bruder und im Endeffekt für einen Preis von 40 Millionen. Und jetzt geht es natürlich darum, ja, die Söhne vom Andi, die fühlen sich übervorteilt und haben das Gefühl, ihnen stehen viel mehr zu. Eben nochmal, die Frage ist, was ist einfach so einem Verein wert? Da gibt es irgendwelche Schätzungen von 140 Millionen, der Andi Ries hätte mal gesagt, wo es langweilig war und noch keine grosse Freude mehr hatte im ganzen Projekt. Für 100 Millionen kann man den ganzen Laden kaufen. Dann orientiert man sich natürlich an dem und dann sind 40 Millionen gerade noch ein bisschen etwas anderes als eben 100 oder 140 Millionen.
Vor allem, weil in den 40 Millionen sind noch 22 Millionen drin, die den Neffen sowieso zugestanden
haben. Genau, es ist noch das Darlehen. Also hat der Jöcki Ries im Prinzip 18 Millionen zahlt für 53% an dem Verein. Das ist nicht wahnsinnig viel Geld. Und eben nochmal, es ist jetzt einfach aus meiner Sicht ein klassischer Erbstreit.
Und speziell eine Sache ist ja, er hat sich das selbst verkauft. Also er hat den Vertrag zweimal unterschrieben als Verkäufer und als Käufer.
Genau.
Und alle Zahlen und alle Fakten, wenn es um das Juristische, das Wirtschaftliche geht, haben unsere Kollegen Philipp Loser und Christian Brönnimann im Apropos-Podcast abgehandelt. Hört den unbedingt an. Wir schreiben euch den Link nochmal in die Shownotes. Olli, ein Detail, was auch im Text steht. Man hat nach Investoren gesucht. Abu Dhabi, China, USA, Belgien. Ein Name, der auch vorkommt, ist David Degen.
Ja, wo dort, glaube ich, einfach einen Club gesucht hat, wo er mitwirken kann und möglichst bestimmend mitwirken. Und da war halt der Niebe wahrscheinlich auf dem Tapet gewesen, dazumals. Das ist ja noch nach dem Tod von Andy Ries relativ gleich, glaube ich, wo der Name Degen fällt. Der Andy Ries ist 2018 verstorben.
kurz vor dem Meistertitel.
Genau, und der David Tage war ja dort noch nie Teilhaber gewesen, auch beim FCB. Er ist ja beim FCB seinerzeit mit 10% zuerst eingestiegen. Man hat ja schon gehört, bei GC hätte er auch schon einsteigen. Also, das zeigt einfach, dass er das schon immer hat wollen.
Das Paket war für ihn dann nicht zu stemmen, es war aber mit dem FCB schon schwierig. Aber es gibt ein Paralleluniversum, wo David Degen jetzt mit dem Problem als eBay-Aktionär, als eBay-Besitzer kämpft.
Das kann man so sagen quasi. Ja. Wobei eben die Ausgangslage wäre noch spannend zu wissen, wie dort die finanziellen Reserven etc. von eBay gewesen sind. Wahrscheinlich natürlich nicht dort, wo sie heute sind, oder? Das ist klar. Und dort stellt sich dann eben auch die Frage, wenn du irgendwie 60 Millionen Reserve hast, kannst du die 60 Millionen auch schon in den Kaufpreis einrechnen. Aber wenn du das nicht hast, dann wird es viel komplexer, wenn es um den Wert von so einem Club geht. Wie viel sind es? 18 Millionen effektiv? Ich meine, das ist etwa das, was der David Tages in der Zeit zahlt hat, als er den FCB vom Bernhard Burgener übernommen hat, inklusive die 10%, die er vorher schon hatte. Ja, ist das marktgerecht? Ich weiß es nicht. Man hat schon das Gefühl, es ist ein bisschen wenig. Vor allem, du kannst immer sagen, wenn ja das Bestreben ist, dass der Club irgendwie in eigenen Händen, also in inländischen Händen bleibt, und nicht irgendwie an ein Konsortium oder an ausländische Investoren geht, dann hat das wie auch seinen Wert. Also, da kann man sagen, den Preis darf man schon ein bisschen tiefer ansetzen. Gleichzeitig, wenn natürlich die Erben grundsätzlich sagen, ja, aber wir wollen dann schon den fairen Preis bekommen und von dem nicht abrücken, was sie ja nicht sind, respektive der Jöcki Reis hat dann einfach seine Unterschriften gegeben, weil er ja das verwaltet hat von Andi Reis und die Möglichkeit gehabt. Dann sieht das schon ein bisschen komisch aus.
Es wird auf jeden Fall genau um die Frage noch gestritten, was ist jetzt eigentlich der Clubwert, was wäre genau der entsprechende Wert dafür. Aber Marcel, was ich interessant finde an dem Fall, das ist was im Hintergrund abgelaufen ist, das jahrelang still. Es hat sich niemand geäußert zu den ganzen Vorgängen und plötzlich eigentlich, man hat so das Gefühl, völlig unbedrängt und aus dem Nichts wird jetzt das Thema aufgebracht, was dann plötzlich die Gegenseite wieder aufbringt und man bringt so irgendwie Unruhe in den Club, wo man eigentlich das Gefühl hätte, das hätte man eigentlich genauso im Hintergrund weiterlaufen können wie in den letzten Jahren.
Ja, man muss das ja zuerst mal schaffen im Schweizer Fußball. Irgendwie so Querelen irgendwie im Hintergrund zu behalten, weil in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen gezeigt, dass alles Mögliche irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, wenn es genau um so Besitzverhältnisse und so Sachen geht. Darum, ja, Respekt für das. Blöd, dass jetzt gleich rausgekommen ist. Ich bin mega gespannt, was das genau ins Rolle bringt, ob das irgendwie ob das auf so einer Ebene spielt, dass es auf Sportliche dann wieder keinen Einfluss hat. Und ich tendiere ein bisschen zu dem, ehrlich gesagt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, also ja, je nachdem, wie es mit dem Besitzverhältnis dann wirklich weitergeht. Aber ich glaube, fürs Erste, ja, ist es mal etwas, was sich auf einer anderen Ebene abspielt.
Von dem würde ich auch ausgehen, oder? Weil es ist nicht wie beispielsweise zu Basel eine Situation, wo es darum geht, wer am Schluss Sagen hat. Ich glaube, um diese Frage streiten sie ja jetzt nicht
mehr. Die Frage ist geklärt.
Die ist geklärt, oder?
Es gab einen Vergleich und die Frage ist jetzt genau. Mal vom Tisch.
Also ist man handlungsfähig als Club und alles. Also man kann den Alltag genau gleich leben wie sonst auch. Es geht einfach darum, ob am Schluss die Jöcki Reis noch die ein oder andere Million muss hinter dazulegen, oder?
Aber Thomas, ist es schon auch keine neue Erkenntnis, aber es hat dann schon in dem lustigen Geschäft, mit dem wir uns jeden Montag beschäftigen, genug Egos, genug Leute, die irgendwas darstellen wollen. Also es hat immer noch genug Seifenoper in allem drin. Man muss fast sagen, selbst bei einem Club wie eBay, wo es jetzt wirklich jahrelang so ruhig und professionell abgelaufen ist, nach außen.
Es ist Fußball. Ganz einfach, es geht um Emotionen. Und jetzt in dem Fall geht es, ich sage es nochmal, geht es halt einfach um ein Erbe, wo zwei das Gefühl haben, ihnen stehen viel mehr zu. Obwohl sie eigentlich nie gross aufgefallen sind mit Interessen an dem, was mit BSC IB passiert. Ganz einfach, es sind Emotionen im Spiel und jetzt einfach noch Geld.
Ja, und es steht ihnen möglicherweise halt auch wirklich zu, ob sie jetzt an IB interessiert sind oder nicht. Oder? Was schon das Speziellste an der Geschichte ist, ist das, was der Jöcki Reis dort offenbar gemacht hat. Nämlich einfach selber gefunden, da ist jetzt der Preis, ich verkaufe mir die 53% oder was es sind.
Und es geht ja in so eine Art Nacht- und Nebel-Aktion, weil man IB so argumentiert damit, dass der Verkauf wirklich kurz davor stand, dass man deswegen so gehandelt hat. Aber es ist ja auch das.
Und er hat ja wieder verkauft zuerst.
Genau. Offenbar, eben, das ist auch noch, also ist nicht einfach irgendwie der ewige Retter, sondern zuerst hat er auch mal verkaufen. Und
der Andi hat ja auch wollen verkaufen.
Es ist jetzt keine Geschichte, die Jöcki Reis wahnsinnig gefreut hat und irgendwie im Bonuspunkt bringt. Oder?
Und IB hat wahrscheinlich auch keine besonders große Freude. Aber Thomas, dadurch, dass es so weit zurückliegt, dass es im Grunde abgeschlossen ist, der Hauptfakt, wird sich das kaum auf die Mannschaft niederschlagen.
Es, könnte sich dann auf die Mannschaft auswirken, wenn plötzlich kein Geld mehr rum ist und man den Geldhahn zutrüllt und sagt, jetzt müssen wir das Erbe auszahlen, also jetzt müssen wir alles verkaufen, wo nicht nied- und nagelfest ist und darum haben wir dann am Schluss keine Mannschaft mehr. Aber sonst, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich ein Spieler wahnsinnig mit dem auseinandersetzt. Vielleicht ist auch die Faktenlage oder das Sachverhalt ist manchmal auch ein bisschen zu kompliziert. Also das ist eine Juristerei. Drum, du siehst ja beim FC Luzern, wo jetzt seit Jahren der Streit ist um die Führung, wem gehört jetzt wie viel, was ist jetzt der Alp, was gehört jetzt am Alpsteig, was gehört nicht. Es wird genau gleich weitergeschüttet und das Stadion ist gut gefüllt und die Mannschaft, die rennt und macht und tut. Also es wird auch bei IB so sein.
Aber lass uns doch bei Luzern bleiben, obwohl da ist der Sachverhalt ein bisschen einfacher.
Aber es ist eine super Überleitung, oder?
Das ist Wahnsinn. Notizenklasse von dir.
Kann ich die Aufgabe nochmal so annehmen? Habe ich die Kraft überhaupt nochmal? Habe ich die Motivation nochmal? Habe ich den noch austauscht mit dem Remo? Und dann habe ich gesehen, okay, das ist mein Weg, ich bin da noch nicht fertig. Und darum, es wäre ein Fehler gewesen und ich bin froh, dass, ja, das Schicksal ist immer ein grosses Wort, aber dass der Weg jetzt so gegangen ist, wie er gelaufen ist.
Das war Luzerns Noch-Trainer Mario Frick in einem Interview vor ein paar Wochen, als der Weg von ihm beim FC Luzern noch nicht fertig war. Thomas, jetzt ist der Weg fertig. Luzern und Mario Frick trennen sich am Saisonende und man hat so das Gefühl, nach seiner kleinen Flirterei mit Pisa, nach der sportlichen Talfahrt und dadurch, dass sie sich jetzt gerettet haben, es ist irgendwie so ein passender Abschluss. Es passt.
Es passt.
Insgesamt.
Ja, es passt und es ist ein gutes Beispiel, das zeigt, man kann sich auch mal in allem Anstand trennen und es muss nicht immer eine Entlassung geben und es muss nicht immer böse Worte geben. Und das ist ja das, was Mario Frick vor diesen Gesprächen jetzt, oder vor dem Gespräch mit dem Remo Mai schon gesagt hat, selbst wenn es jetzt zu Ende gehen würde, es geht im Guten auseinander. Und das ist wirklich eine ganz saubere Lösung. Das liegt an beiden Seiten, also am Verein vertreten durch den Remo Mai wie am Mario Frick, wo halt einfach sehr viel Respekt haben füreinander. Und möglicherweise ist es für beide Seiten gut, dass sie etwas anderes sehen, dass der Mario Frick mal etwas anderes sieht, dass es nicht nur Luzern gibt und dass in Luzern vielleicht auch mal mit einer anderen Art in den Verein reinkommt. Also es kann beide befruchten, aber nochmals Entscheidende ist, man geht wirklich in Anstand auseinander. Und das finde ich ganz wichtig.
Ja, und das ist ja selten genug, oder? Im Trainergeschäft, ja.
Und Olli, wir können jetzt einen Strich machen auf der Lame Duck-Strichliste in der Kategorie geht eben doch. Weil vor ein paar Wochen haben wir gesagt, so viele Beispiele gibt es eigentlich nicht, wo es aufgeht.
Ja, und da scheint es aufzugehen, ganz egal. Klar hättest du lieber in Top 6 wählen und das kommst halt nicht, aber es ist jetzt am Schluss, oder mir ist jetzt am soliden Punkt. Und
ja, du musst einfach in Luzern wissen, solange du die Vereinspolitik hast, solange du der auch konsequent auf junge Sätze und kaum kannst investieren, dann ist
Schwankungen und
natürlich, dann kann es der sechste Platz mal sein oder auch der siebte. Sie sind auch schon viel weiter vorne gewesen.
Vierten ist, glaube ich.
Ja, sie haben schon Ausgangslagen gehabt, wo es ganz nach vorne können schauen, zweiten, dritten Platz. Und dann sind sie halt wieder eingebrochen, wie sie immer wieder mal eingebrochen sind in diesen Jahren. Das wird einfach so sein, solange du die Vereinspolitik hast. Und dann musst du wissen, sechster Platz ist super und dann kann es vielleicht mal lange für einen Cup-Sieg. Und das ist das, was der Frick gerade dieses Jahr so fürchterlich nervt. Die Niederlage in Lausanne-Uschi oder bei Stade Lausanne-Uschi, wo er ja sieht, wie gut, wie gross die Chance gewesen wäre, den Cup zu gewinnen. Weil ein Cup, einfach ein Titel hilft dir als Schweizer Trainer, um ins Ausland zu kommen. Das ist halt einfach so, das zeigt jetzt die Vergangenheit bei all diesen Trainern, die auf Deutschland sind, aus der Schweiz raus. Und die meisten, also bis auf drei Ausnahmen, die ich richtig nachgeschaut habe, sind alle Meister oder mindestens Cup-Sieger gewesen. Oder Favre, Seoane, Christian Gross, Urs Fischer, Uli Forte, alle haben Titel gewonnen. oder? Das hilft dann halt schon auch. Und das, darum, es nagt eben einfach auch ein bisschen an. Man hat nicht das Palmer, der Frico vielleicht würde helfen, um in Deutschland unterzukommen, wo er sehr gerne an möchte.
Olli, ich habe eine Statistik, die darfst du gerne mit nach Basel nehmen. In den 4,5 Jahren, wo Mario Frick beim FC Luzern Trainer war, hatte der FC Basel 9 verschiedene Personen an der Seitenlinie stehen. Also Heiko Vogel ist da zweimal mitgerechnet mit seinen, aber es sind 9 Trainer in der Zeit, wo in Luzern einer an der Seitenlinie stand.
Das sind mehr.
Das sind FCZ mehr. Aber auch, gell? Das sind glaube ich 9.
Du darfst hier im Grunde genau die gleiche Statistik mit nach Zürich nehmen. Da sind es auch 9, wenn man Co-Sharing, das Cheftrainer-Sharing noch mit einberechnet. Marcel, die Namen, die jetzt als Nachfolger, als möglicher Nachfolger für Mario Frick gehandelt werden, Michel Renkli haben wir schon besprochen. Ein anderer Name, der jetzt aufgetaucht ist in der Luzerner Zeitung, Ludovic Magna. Klingt noch interessant und klingt irgendwie so auf den ersten Eindruck, dass es irgendwie passen könnte, oder?
Tönt spannend, ja. Finde ich, kann man machen, kann man probieren. Es ist so, er ist ja wie nicht mega anders als der Frick, der Ludovic Magna. Er ist zumindest in der Aussendarstellung, Kommunikation ist er eigentlich ähnlich. Er ist ein kommunikativer Typ. Ich glaube, auch vom Charakter oder vom Stil her, wie er eine Mannschaft führt, könnte das wahrscheinlich ungefähr anhauen, obwohl ich jetzt nie mega, mega tief drin gesehen habe. Darum, ja. Es ist aber schon lustig, wie einfach immer die gleichen Namen kommen. Das finde ich wieder faszinierend. Egal,
es gibt wenn, einfach nicht allzu viele.
Ja, der Schweizer Trainermarkt ist schon dadurch recht beschränkt. Ja. Ja,
die sonst gerade keinen Job haben, sind halt so ein bisschen, klar, ja. Noch ein bisschen tiefer anzusiedeln wahrscheinlich. Wenn du so die letzten Stationen von ihnen anschaust, mit Mania sagst, okay, das mit Lausanne, was er dort geschafft hat, ist noch frisch. Basel kann man so oder so sehen, aber es war nicht alles falsch, was er zu Basel gemacht hat.
Sicher unverdient entlassen worden.
Also, sicher nicht zum richtigen Zeitpunkt, auf jeden Fall.
Nein, und der Trainer Mert Masel ist natürlich halt einfach klein in der Schweiz und es ist überschaubar. Und ich meine, was mir dann nie weiss, ist, wie fest schaut man im Ausland nach jemandem, der passt. Also so wie der FCZ eben auch Henriksen quasi ausgegraben hat. Ja, vielleicht macht das jetzt Luzern auch. Und sonst würde ich den Magna für eine sehr valable Wahl halten, einfach von seiner ganzen Art. Weil eben sehr kommunikativ und er hat das in Basel, muss man sagen, sehr souverän gemeistert. Immer. Er ist auch immer wieder gefragt worden, wie sieht es aus mit dir und wie ist deine Situation? Und er hätte irgendwann einmal können sagen, du, aber jetzt ist es mal gut, jetzt lass mich in Ruhe mit dem Seich. Nein, er hat jedes Mal anständig Antwort gegeben, meistens noch mit einem breiten Lachen. Und er hat ja eine gewinnende Art. Und du kannst, ich finde, nach dem Frick, der ein kommunikativer Typ ist, kannst du dann nicht irgendeinen Verstockten bringen. Also nur weil du jetzt das Gegenteil machen willst, würde ich sagen, funktioniert nicht. Und ich denke, der Magna ist jetzt auch nicht ein Trainer, der jetzt unbedingt dann kommt und sagt, du, aber jetzt müssen dann wir noch 10-mal einen Yashari kaufen oder so. Sondern der könnte sich mit der Situation abfinden, dass Luzern nicht so viel Geld hat.
Und es bräuchte ja irgendwie, Olli, also für das Projekt Luzern, für die Nachwuchsförderung, es bräuchte ja irgendwie, hat man das Gefühl, wie so ein Verkäufer dafür und nicht einer, der still ist und dass dann die Spieler plötzlich im Vordergrund stehen, sondern einen, der das wirklich verkauft.
Das glaube ich auch. Ich glaube aber, der Renkli wäre auch noch kommunikativ, oder? Also, oder seht ihr den anders? Also, klar, wir wollen das nicht das Langen und Breiten darüber unterhalten, aber es hat so oft Renkli geheißen in den letzten 6 Monaten. Ich meine, also 21 Trainer und so liegt es schon auch auf der Hand, wenn du davon ausgehst, dass er ja viele eigene Nachwuchsleute weiterhin soll einbauen, der neue Trainer von Luzern.
Aber ist noch mal etwas anderes, U21 und immer im gleichen Saft rein oder mal zuerst noch immer zu einem anderen schauen, wie es dort aussieht.
Aber Thomas, die nächste Trainerstation von Mario Frick wird nicht in der Schweiz sein, oder? Wir wissen alle nicht, wo er hingeht, aber es ist schwer vorstellbar, dass der jetzt direkt einen anderen Club in der Super League übernimmt.
Der FC Sion braucht wahrscheinlich im Sommer einen neuen Trainer. Servet weisst du auch nie mit dem Gourvenec. Das ist jetzt ja nicht gerade unbedingt der Weisheit letzter Schluss gewesen, die Wahl. Wieso soll der nicht in der Schweiz weitermachen, wenn es mit dem Ausland nicht klappt? Also, da sehe ich jetzt kein Problem. Natürlich, er will einfach unbedingt einmal noch ins Ausland.
Aber das ist Ist ja fast Ausland.
Und Sion ist ja auch ein eigener Planet.
Ich habe vorher auch schon an Servet gedacht, weil die brauchen jetzt einen Umbruch, oder? Und die haben eigentlich ja viel, viel gute eigene Spieler rausgebracht in den letzten Jahren. Also da kommt schon etwas. Das wäre vielleicht noch spannend.
Die Frage ist nur, wenn du jetzt einen neuen Sportchef hast in Genf, der aus Frankreich kommt.
Bei Servet hat man sich entschieden, wir machen nach einer Sportkommission machen wir einen Sportchef, dann machen wir wieder eine Sportkommission und dann machen wir jetzt einfach wieder nochmal einen Sportchef.
Genau.
Er heißt John Williams, in Liverpool geboren, lang in Frankreich gearbeitet, aber man hat sich entschieden, komm, wir behalten unseren Rhythmus bei.
Was hat der für eine Ahnung, für einen Blick auf den Schweizer Fußball? Kennt der den Frick überhaupt? Oder nimmt der wieder halt etwas aus, was er selber schon kennt hat, aus Frankreich? Das weiss ich auch nicht. Also, ja. Ich sage nur, dass, weil der Thielmann das gefragt hat, also, es muss nicht zwingend sein. Ich sehe ihn jetzt also sehr gut auch in Genf, muss ich sagen.
Ich sehe ihn schon im Ausland. Also, ich habe das Gefühl, das muss jetzt irgendwie einfach.
Das muss Ziel sein.
Und ich glaube.
Diskussionslos, ja. Aber ich sage nur, dass er, auch wenn es sich im Ausland sich nichts ergibt, dass auch vorstellbar ist, dass er in der Schweiz etwas anderes macht.
Ja, dann hat er auch nicht so viele andere Wahl, wenn sich im Ausland nicht ergibt.
Möglicherweise hast du da recht.
Jedenfalls spielt Mario Frick mit Luzern in Genf am nächsten Wochenende, am Osterwochenende. Vielleicht kurz die Visitenkarte zumindest mal liegen lassen, dann kennt man sich schon mal.
Ich sehe, wir tun euch schon wieder als Spielervermittler probieren. Also.
Der FCB trifft auf IB, das große Spiel am nächsten Wochenende.
Also, das ehemals große Spiel, ja.
Das ehemals große Spiel. Genau. Mit David Degen, mit dem aktuellen Präsidenten des FCB und in einem Paralleluniversum Mehrheitsaktionär bei den Young Boys.
Genau.
Kann nur gewinnen.
Ja, wird. Wenn wir mal schauen, also der FCB ist ja, das ist ja der Witz aus den letzten 5 Runden, die Mannschaft, die am meisten Punkte geholt hat, das ist aber natürlich auch nur die halbe, also die Worte stimmt schon, aber
man könnte sagen, gegen Kraut und Rüben.
Genau, gegen die schlechtesten Mannschaften von dieser Liga, die 4 Siege in 5 Spielen geholt.
Unter anderem die Winterthur unverdient gewonnen.
Ja. Und ich meine, die Mannschaften haben sie jetzt nicht mehr. Von dort her, sie werden müssen besser shooten als in Winterthur, glaube ich, wenn sie gegen IB daheim gewinnen.
Würde ich auch mal vermuten.
Du weißt, wie schlecht es läuft, wenn noch nicht mal Widerspruch kommt, Thomas, aus Basler Ecke, wenn man sagt, in Winterthur
unverdient gewonnen. Man gewinnt immer verdient. Das ist dann halt am Schluss eine Frage von Qualität, von irgendeiner Goalie-Parade. Wenn du 3-mal den Pfosten triffst, dann zielst du halt nicht gut. Aber,
ja, ich kann das
aber sie haben keine grosse Leistung geboten.
Nein, ich habe das ja nur erwähnt, damit noch der Name Winterthur einmal in dieser ganzen
Pro-Windi. Da bin ich auch dafür, das weißt du.
Also ich sage jetzt noch schnell Grasshopper Club Zürich, FC Zürich, dann haben wir die beiden Clubs für die Woche auch abgehandelt.
St. Gallen ist noch vergessen.
St. Gallen, FC Lugano.
Haben wir auch noch, genau.
Und dann haben wir es, oder?
Dann ist es
Lausanne haben wir aber erwähnt.
Das haben wir sicher irgendwann erwähnt. Ja. Wir sind trotzdem am Ende der 336. Ausgabe der dritten Halbzeit. Wir müssen uns noch bedanken. Bei all denen, die für uns abgestimmt haben, für den Publikumspreis bei den Swiss Podcast Awards. Wir haben nicht gewonnen. Ich gehe schwer davon aus, es ist nicht bekannt, aber ich nehme an, es war ultra knapp und wir sind souveräner Zweiter geworden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Danke an alle, die abgestimmt haben. Wir haben ein kleines Dankeschön und zwar gibt es mal wieder eine Live-Aufnahme der dritten Halbzeit. Und zwar sind wir am 7. Mai in der Stockhorn Arena in Thun und wir haben uns gedacht, wir haben ganz viel über Thun geredet. Wir haben ganz viel über Spieler geredet. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten
haben wir nicht geredet.
Ja, jetzt der Stundenmeister.
Deswegen kommen wir ja jetzt dahin.
Schweizer Meister vergessen, nicht mal gemerkt, Move-Zeller.
Deswegen kommen wir jetzt zu Thun. Und ein, über den wir eigentlich viel zu wenig geredet haben, ist Mauro Lustrinelli. Und der kommt zu uns, Thomas, und redet mit uns ein bisschen, wie er es eigentlich gemacht hat, dass der FC Thun aktuell auf Platz 1 steht. Und wenn wir am 7. Mai mit ihm reden, ist er ja vielleicht schon Meister.
Ja, wäre super. Und freue mich, dass er zugesagt hat. Finde ich lässig oder cool, wie man heutzutage sagt. Ja, und das kann ganz spannende Sendung werden, weil der Mauro Lustrinelli auch sehr ein lebendiger Typ ist. Also das ist auch einer, wo man die Würmer nicht aus der Nase ziehen muss.
Und das ist für die Woche mein Fakt, warum der FC Thun das größte Märchen in der Fußballgeschichte ist, weil nämlich Mauro Lustrinelli zu uns in den Podcast kommt.
Jetzt hast du mich endlich überzeugt. Jetzt bin ich knicki.
Für alle, die Tickets kaufen wollen, der Link dafür, den findet ihr auch in den Shownotes. Und wir werden in den nächsten Wochen, wenn es näher an den Live-Podcast kommt, sicher auch noch ein paar Tickets verlosen. Für heute steigen wir aus mit einem WM-Song, allerdings nicht mit dem offiziellen, der erschienen ist. Weiß nicht, hat ihn jemand gehört? Leiter von Jelly Roll.
Nein.
Es ist, glaube ich, auch völlig okay und ich habe das Gefühl, es werden noch ungefähr 34 andere offizielle WM-Songs entscheiden. Deswegen, ich habe mich für einen anderen entschieden. World Cup Fever heißt da von einer amerikanischen Band aus Los Angeles. Ist schon ein bisschen älter, aber auch ein bisschen, ja, sagen wir, besser als der aktuelle. Damit danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche nicht am Montag wieder, weil Ostern ist, sondern am Dienstag. Thank you.